Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Bei mir zu Gast Bernd Hummel. Ich habe dich hier ein bisschen, ich habe mir natürlich wieder ein bisschen was aufgeschrieben. Ne? Ich will dich vorstellen und ich habe jetzt mal hier drauf Sport 1000 Sasser, Gründer des Einstein-Marathons und jetzt mitten in seinem neuesten Projekt Eurotour 25 bis 28. Du bist eine, soll man sagen, eine Sportkoryphäe in Ulm.
Na Fabian, jetzt erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Und ansonsten würde ich die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, so stehen lassen, bis auf den 1000-Sasser vielleicht. Da würde ich auch einen 100-Sasser draus machen. Und Koryphäe ist vielleicht auch leicht übertrieben.
Ich wollte es aber gerne ein bisschen sehr weit oben aufziehen. Ne? Okay. Deswegen habe ich auch die 1000 und nicht die 100 gewählt.
Alles klar.
Die 100-Sasser.
Deswegen bin ich ja da, das ein bisschen zu korrigieren.
Richtig, genau. Ja. Aber 100-Sasser, dann bleiben wir doch mal beim 100-Sasser. Du bist Extremsportler. So, du hast, also, ja, gut, auch da kann man natürlich Abstriche machen. Es gibt den einen Extremsportler, der sich irgendwie aus einem Flugzeug wirft.
Also es gibt alles immer extremer, das stimmt.
Es gibt alles immer extremer, ja. Und jeder kann auch noch extremer werden. Was sind denn deine Sporthauptpunkte?
Naja, es ist vor allem das Laufen, oder war es viele Jahre das Laufen, jetzt ist es das Radfahren. Ich habe auch schon Triathlon gemacht. Also es sind vor allem die Ausdauersportarten, wo man technisch nicht unbedingt versiert sein muss.
Also du sagst praktisch, deinem Körper wurde einfach Sport in die Wiege gelegt, aber alles, was man noch irgendwie so dazugeben
alles,
musste...
Alles, was mit Ball zu tun hat zum Beispiel, da bin ich relativ schnell überfordert.
Okay, dann wärst du jetzt hier beim vorigen Gast mit Tischtennis wahrscheinlich nicht ganz so, wäre nicht ganz so deine Welt gewesen.
Nee, ich weiß, wie man einen Schläger hält und dann hat sie's.
Dann bleiben wir lieber beim Laufen und beim Fahrradfahren,
beim Laufen,
oder?
Beim Radfahren, genau, beim Schwimmen und von mir aus auch noch beim Bergsteigen.
Ja, aber das ist doch schon auch eine ganze Menge. Und vor allem ist das eine ganze Menge, wenn man wie du das in den Ausmaßen macht. Denn du legst teilweise wirklich wahnsinnige Strecken mit deinem Fahrrad und auch deinen Füßen zurück.
Stimmt, das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Das war nicht immer so natürlich. Das ist alles ein Entwicklungsprozess. Aber das hat angefangen 2002, würde ich sagen, mit dem Donaulauf. Der Donaulauf vom Schwarzen Meer bis zum Schwarzwald in 40 Tagen, das war so der Grundstein für den Einstein-Marathon erstens und für meine Ausdauerfähigkeit zweitens.
Ja, und da können wir gleich nochmal direkt drauf einsteigen. Donaulauf durch 9 Länder ist er am Ende gegangen.
Durch alle Länder, die es damals an der Donau gab, 10 waren es damals.
10, genau. Knapp vorbei. Ja. So, aber also um das mal einzurahmen praktisch, du hast nicht nur Extremsport oder betreibst nicht nur selber Extremsport, du lädst auch ganz, ganz oft andere Menschen dazu ein, diesen Sport mit dir zu betreiben. Und dann gehen wir doch mal auf diesen Donaulauf direkt mal ein. Organisiert, ja, 2001, 2002 dann. Wie ist das zustande gekommen?
Naja, die Grundidee gab es aufgrund des Donaufestes, das lass mich kurz überlegen und nicht lügen, 1998 zum dritten Mal stattfand. Und beim Donaufest war so alles vertreten, was wichtig war in der Gesellschaft, von Politik bis Kunst und so weiter. Aber sportlich war überhaupt nichts geboten. Und dann dachte ich mir damals mit meinem Freund und Partner Markus Ebner, mit dem ich jetzt auch den Einstein-Marathon mache, wir möchten was auf die Beine stellen in die Richtung, die Idee des Donaufestes entlang der Donau tragen. Und die Idee war dann, das zu Fuß zu tun mit einer Ausdauerleistung vom Schwarzen Meer bis zum Schwarzwald. Und es hat gut geklappt.
Ja, und da hattest du auch dann, wie viele Leute haben da am Ende mitgemacht?
Nein, im Prinzip war das nur ich.
Ja?
Ich bin dann in Tulcha am Schwarzen Meer gestartet. Dann waren dort am Anfang die ersten Kilometer so 150 Leute dabei, die natürlich sukzessive weniger wurden. Und dann war ich den Rest der Strecke bis Ulm eigentlich immer alleine unterwegs. Und in Ulm habe ich dann von Günzburg angefangen, sukzessive dann immer mehr Leute begleitet, bis wir hier auf dem Donaufest dann eingelaufen sind. Und hier waren es dann 1000 Leute, die mitgelaufen sind damals.
Und das ist natürlich dann schon ein
Brecher. Das war natürlich schon
geil,
muss ich sagen.
Aber das heißt, du hast eigentlich so eine Wellenform irgendwie mitgemacht. Ne? So, da am Anfang war es ganz gut und dann...
Ja, alles, was ich halt berechnen ließ und wo man dann auch in die Werbung gehen konnte und wo ich genau wusste, wann ich wo bin, war natürlich einfacher. Und hier in Ulm hatten wir natürlich mit der Südwestpresse auch einen Medienpartner an der Seite, die das natürlich auch ein bisschen gepusht haben. Und man muss sagen, der Donaulauf 2002 war dann auch die Geburtsstunde des Einstein-Marathons.
Mhm. Der kam ein paar Jahre später und das ist wahrscheinlich jetzt das, womit dich die Leute zumindest in Verbindung bringen können, weil der Einstein-Marathon ist natürlich in Ulm eine Riesensache und du hast damals den ersten Einstein-Marathon mitorganisiert.
Genau, Markus Ebner und ich hatten die Idee für den Einstein-Marathon während des Donaulaufes und wir wollten zum, lass mich lügen, 125-jährigen Todestag von Albert Einstein, Geburtstag natürlich von Albert Einstein organisieren. 2004 wäre das gewesen und mussten dann aber noch ein Jahr länger warten und 2005 ging es dann in die Vollen zum ersten Einstein-Marathon, der dann gleich 5000 Teilnehmer hatte.
Ja, irre, ne, natürlich. Ja, irre, also ja. Was war das auch für dich für ein Gefühl, dass du dann direkt wusstest, okay, das stößt jetzt auf eine riesige Resonanz?
Ja, ein Gefühl zum Heulen. Ja, also vor Freude natürlich. Wir wollten den auch nur einmal machen. Das war die Idee am Anfang, einen einzigen so einen Lauf zu organisieren. Und nach dem Erfolg des ersten haben wir dann gesagt, wir machen weiter, haben weitergemacht, haben dann alle unsere Jobs gekündigt und haben eine GmbH aufgemacht und organisieren das jetzt im 21. Jahr.
Ja, Wahnsinn, was ja auch, also inzwischen eine absolute Tradition und ja, überregional bekannt auch inzwischen tatsächlich, weil wenn ich nur dran denke, wie viele Leute und Unternehmen auch inzwischen natürlich bei dem Einstein-Marathon mitlaufen, dann kann man da auch echt mal den Hut vorziehen, was du damals aufgestellt hast.
Also wir haben das aufgestellt, genau. Aber stimmt, also die Unternehmen und dass viele Firmen dahinter stehen und mit ihren Teams und ihren Mitarbeitern hier bei uns zum Laufen gehen, macht natürlich viel aus, auch viel für die Gemeinschaft. Donau 3 FM hat wahrscheinlich auch ein Laufteam.
Ja, das ist eine sehr gute Sache. Wir haben, ich weiß noch, dass Harry Kist beim Oberschwabenlauf als Einziger dann als Moderator an den Start ging und, glaube ich, das tatsächlich dann am Ende nicht gemacht hat. Aber ich will von mir behaupten, dass ich, glaube ich, okay sportlich bin. Und wenn ich genug Mitstreiter finde, dann würde ich bei uns ein Laufteam auch wieder.
Nee, wir machen das jetzt andersrum. Du kriegst jetzt von mir einen Freistart für den nächsten Einstein-Marathon, sag mal den Halbmarathon.
Ja.
Und als Auflage mindestens 50 Mitstreiter zu finden.
Boah. Okay, ich finde so, lass es mal nachher nochmal bequatschen. Okay. 50 wird wahrscheinlich hart.
Also dann machen wir 25.
Drei?
Okay.
Aber wir machen das dann als Staffellauf, ne? Also.
Die gesamte Strecke würde ich auch gar nicht von dir verlangen wollen, aber ein Halbmarathon oder ein Zehner wäre doch drin.
Ein Zehner wäre auf jeden Fall drin. Mhm. Beim Halbmarathon, da würde ich mir dann auf jeden Fall Zeit lassen und irgendwo vielleicht drin auch mal eine kurze Pause einlegen. Aber wie gesagt, vielleicht als...
Wir kommen ja mit der Strecke direkt bei euch am Studio oder am Sender vorbei.
Ja, ja. Aber deswegen fände ich ja auch einen Staffellauf da gar nicht mal schlecht von uns, ne? Dass man sich einfach... die hier das Mikro so ein bisschen in die Hand drückt. Ja, mit Live-Reportage natürlich, während dem Laufen.
Das fände ich witzig, ja.
Versteht man zwar bei mir ab Kilometer 3 nichts mehr, aber können wir versuchen.
Also gut, du hast ja Zeit zu trainieren jetzt. Fast ein
Stimmt,
Jahr.
Ja. Hm? Ja, nehme ich mir vor. Gut. Du hast auch von Anfang an, war das bei dir eigentlich immer mit dabei, du wolltest den Lauf egal was du machst, immer mit etwas gestalten oder für etwas gestalten. Also die ersten karitativen Projekte kamen bei dir auch relativ früh dazu mit solchen Läufen. Was war die Motivation für dich dabei?
Na, es ist etwas an Sinnhaftigkeit in dieses ganze Projekt reinzusetzen, dass andere auch was davon haben. Wenn du von den ganzen Läufen sprichst, 2002 ging das ganze, die ganzen Einnahmen, die irgendwie generiert werden konnten über Sponsoren an die Aktion 100.000. Ansonsten beim Einstein-Marathon haben wir natürlich auch immer irgendwelche karitative Projekte im Hintergrund, klar. Es geht immer ein gewisser Prozentsatz der Einnahmen an irgendwelche Spendenaktionen. Und ansonsten für mich selber war es dann kein Lauf mehr, sondern dann kamen ja diese Eurotour-Geschichten, die ja eher auf dem Rad basieren.
Aber trotzdem, also das heißt, du hast aber auch von Anfang an, also wie gesagt, du wolltest dem Ganzen einen Sinn verleihen, aber auch Klimaschutz steht bei dir eigentlich bei fast jedem der Projekte irgendwo mit dabei.
Das stimmt, also der Klimaschutz oder dieses Bewusstsein fürs Klima und für die Klimaveränderung ist ja in den letzten Jahren rasant gewachsen. Vor 20 Jahren haben wahrscheinlich die wenigsten und ich auch noch nicht so daran gedacht, aber in den letzten Jahren schon und deswegen auch bei mir im Bewusstsein und auch deswegen Teil der ganzen Projekte, die jetzt in den letzten Jahren waren oder die jetzt auch noch kommen.
Ja, und dann wurde es bei dir auch nach dem Einstein-Marathon immer internationaler. Also du hast gesagt, mit dem Donaustaffellauf hat es angefangen, mhm. Da war man noch in Europa. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen was aufgeschrieben. So, du hast dann angefangen, Berge zu erklimmen. Unter anderem Kilimanjaro war dabei, Cotopaxi war dabei. Du hast das Projekt 60 drunter und drüber gemacht. Da hast du dich selber beschenkt, hast du gesagt auf deiner Webseite. Aha. Also du hast die ganze Welt dann irgendwie besucht, aber immer mit dem Ziel, irgendwo hinzulaufen oder hinzuradeln.
Naja, also diese ganze Bergbesteigung, Kilimanjaro oder in Ecuador oder in Chile oder auch in Nepal, das war rein ein privates Ding, ohne irgendwas drumherum. Aber dann, wann war das, 2022, 60 geworden bin, habe ich im Jahr davor gemerkt, dass ich dann das Jahr später 60 werde und dass 60 irgendwie schon so eine Grenze ist, wo man sich doch wirklich auch mal alt fühlen darf. Und dem Ganzen vorzubeugen, so eine Art Endlife-Crisis vorzubeugen, habe ich dieses Projekt, also diese Tour 60 drunter und drüber, für mich ins Leben gerufen und dann natürlich auch verbunden mit Klimaprojekten, die ich mit Sponsoren unterstützen wollte am Wegesrand.
Wie findet man als genau Typ für solche Sachen, also die man eigentlich privat macht, wie gehst du daran, dass du da dann Sponsoren findest, die eben das unterstützen wollen und die eben auch deine Vision sozusagen davon haben, auch was für den Klimaschutz oder generell für karitative Zwecke auch mitzumachen?
Ja, ich bin ja in der guten Position, dass ich über den Einstein-Marathon schon gewisse Kontakte in der Firma habe und habe einfach angefragt, ob sie Lust hätten. Und bei den meisten habe ich dann offene Türen eingerannt. Also einfach zu erklären, was ich vorhabe, wie ich es vorhabe und ob sie da ein Teil davon sein wollen, das war nicht sehr schwierig eigentlich. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe eine gute Grundlage über den Einstein-Marathon.
Wie funktioniert das dann, wenn du da praktisch dann eben auf der ganzen Welt mit solchen Sachen unterwegs bist? Das ist ja dann nicht unbedingt was Regionales, sondern du machst dann da, hast Klimaschutz Vorgaben. Ich will jetzt noch gar nicht so viel auf die Eurotour vorgreifen, aber da ist ja auch durchaus geplant, dass du an verschiedenen Standorten was tun willst. Mhm. Wie bekommt man da die Leute oder die Unternehmen auch dazu, dass das eben nicht nur vor der Haustür passiert, sondern dass du eben dann da auf der ganzen Welt unterwegs bist?
Ja, so eine Idealvorstellung wäre schon bei einer Eurotour, die ja jetzt 2024 von Gibraltar bis an die Ostsee hochging, überall in jedem Land irgendwie ein Klimaprojekt zu haben. Das wäre natürlich die Optimalvorstellung. So bin ich auch an die Sache rangegangen. Ist natürlich schwierig, irgendwas was Bezahlbares, was Schönes unterwegs zu finden, direkt am Wegesrand. Und deswegen konzentriert sich doch das meiste hier auf Ulm, auf die Region, auf Süddeutschland, wo man natürlich nicht nur die Kontakte zu irgendwelchen Unternehmen hat, sondern auch die Kontakte zu Einrichtungen oder sozialen Dingen. Also von daher ist es schon sehr, sehr konkret oder sehr gewichtet hier in Süddeutschland und im Raum Ulm. Und von daher... Und der Ulm ist auch immer ein Hotspot für mich. Also jedes Mal wird Ulm auch Teil dieser Tour sein, auch wenn es jetzt nicht unbedingt auf dem Weg liegt. Aber Ulm ist immer, so wie Art Spinnennetz, so die Zentrale. Hierher komme ich und das meiste Geld, das ich von Sponsoren kriege und einnehme für Klimaprojekte, gebe ich hier in der Region auch wieder aus.
So, du hast schon die erste Eurotour, nämlich 2024, die hast du schon mal ein bisschen vorgegriffen. Mhm. Wie kamst du da drauf, dass du das jetzt machen möchtest? Also du hast schon gesagt, 60 drunter und drüber war dann so also ein erstes Ding, wo du dich selber beschenkst. Und jetzt kommen diese Eurotouren. Was war die ausschlaggebende Idee?
Das Ausschlaggebende war, dass das 60 drunter und drüber die Tour dermaßen gut ankam, mir Spaß gemacht hat, mir was gegeben hat und ich dann nach einem Jahr Pause dachte, sowas will ich nochmal machen. Und dann kam ich auf das Thema Wasser. Thema Wasserknappheit, die Ressource Wasser wird immer schwieriger für die Menschheit, also es wird immer weniger, also es wird nicht weniger, aber es wird immer verschmutzter, es wird schwieriger ranzukommen und es ist auch sehr ungerecht verteilt dann auch in Zukunft in der Welt und auch wir in Deutschland werden wahrscheinlich Probleme kriegen mit Wasser und dann die Idee, darauf aufmerksam zu machen, auf der europäischen Wasserscheide entlang zu radeln, das heißt ja von Gibraltar an die Ostsee war nicht so der direkte Weg, sondern es ging so meandern durch Europa. Alle Flüsse oder alle Gewässer, die ins Mittelmeer abfließen, waren rechts von mir und alles, was in Atlantik oder die Nordsee oder die Ostsee abfließt, das war links von mir, alle anderen waren rechts von mir. Mhm. Genau. Auf dieser Linie entlang zu radeln und damit aufmerksam zu machen auf die Wasserknappheit, das fand ich eine ganz spannende Idee und das kam auch gut an.
Ja, dann erzähl doch mal, die erste Eurotour, 24, ja, Gibraltar gestartet. Ja. Wie lange ging's? Wie lange hast du gebraucht, bis du dann am Ende beim Endpunkt warst?
Mit ein paar Bergbesteigungen unterwegs, also sowohl in den Picos d'Europa, vorgesehen auch in den Pyrenäen und in den Alpen und in der Hohen Tatra, war ich 49 Tage unterwegs.
Da fragt man sich jetzt erstmal natürlich, ja, wie kriegt man sowas hin? Organisatorisch ist das natürlich wahrscheinlich erstmal ein Riesenaufwand. Ne? Du musst dich ja auch verpflegen irgendwo. Du kommst klar, kannst vielleicht wo unterkommen, aber wie gehst du so eine Tour organisatorisch an?
Na, erstmal das, was mir am meisten Spaß macht, die Route zu bestimmen. Also zu gucken, wo fahre ich entlang, nach den Straßen zu gucken. Ich war ja mit dem Rennrad unterwegs. Also das heißt, die Straßen mussten alle einigermaßen befahrbar sein. Das Ganze zu planen macht mir Spaß, dann alle Übernachtungen schon vorher gebucht, so immer im Abstand von 150 bis maximal 200 Kilometer oder auch mal knapp drüber. Das war alles vorgebucht und dann hatte ich alle Sachen direkt auf dem Rad dabei, so eine kleine Arschrakete heißt es, so eine kleine Gepäcktasche hinten am Sattel und einen Rucksack und das war's. Und ansonsten habe ich geguckt, was es unterwegs zu essen gab.
Also das war ein bisschen spartanisch eigentlich dann unterwegs, vor allem für ja fast 50 Tage. Das ist ja dann schon auch, aber du kommst natürlich dann durch viele Länder, da bekommt man natürlich auch ein paar andere Kulturen mit und auch Essen. Ne? Also du wirst jetzt da auch durch Frankreich gefahren sein.
Ja.
Ich ziehe jetzt da mal so einen kleinen Vergleich mit der Tour de France. Die kommen ja dann auch immer bei allen möglichen Standorten vorbei, probieren unterschiedlichen Käse und sonst irgendwas. Mhm. Bist du da auch so ein kleiner Gourmet geworden auf deinen Touren?
Ich habe nur Froschschenkel gegessen. Nee, also ich war froh, wenn ich was zu essen bekam am Abend. Je nachdem, wo ich war. Aber es beschränkt sich auf Spaghetti oder auf Pizza und so. Also ich habe nichts Großartiges ausprobiert. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Banause in der Richtung.
Okay, also
das, also ich brauche nichts Besonderes oder einen Kuchen am Morgen und einen Kaffee und abends dann Spaghetti, das reicht.
Ja gut, aber wenn man natürlich auch jeden Tag auf dem Rad unterwegs ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man die richtigen Nährstoffe in sich aufnimmt und jetzt vielleicht nicht unbedingt da den ganzen Abend irgendwelche
Creme-Brûlées oder Kohlenhydratspeicher auffüllt, genau.
Ja. Ja, das war die Tour 24 und dann hast du dir gesagt, ja, mit dem Rad, das macht echt Spaß. Wir machen das Ganze jetzt die nächsten 4 Jahre einfach durch. Eurotour 25 bis 28 lautet dein aktuelles Projekt.
Genau.
Dieses Jahr schon gestartet. Wenn ich richtig informiert bin, war das die North to South Tour, denn du hast dir vorgenommen, diese 4 Jahre immer in andere Richtungen praktisch durch Europa zu fahren. Und ich habe mal ein paar Daten aufgeschrieben. 1400 Kilometer, 14.000 Höhenmeter von Sylt zum nördlichsten Punkt Italiens.
Genau.
So, das ist auch wieder mal eine ganz schöne Strecke. Erste Tour. Wie bist du darauf gekommen und wie hast du die geplant?
Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, die Eurotour 24 war schon Teil unserer Cool Running Initiative des Einstein-Marathons. Also das Geld, das ich dort ausgegeben habe, kam über Sponsoren, die jetzt direkt für die Eurotour was gesponsert haben, aber auch von unserer Cool Running Initiative des Einstein-Marathons. Auch dort haben wir so einige tausend Euro jedes Jahr zwacken wir ab von unseren Einnahmen, um irgendwelche Klimaprojekte zu unterstützen. Und die Eurotour 24 war ein Hauptprojekt das im Jahr 2024 und kam auch gut an. Und wir dachten, das setzen wir einfach in dieser Art und Weise fort, machen 25 bis 28 was Ähnliches. Und haben das dann 25 relativ kurzfristig entschieden. Deswegen war diese North to South auch relativ kurz, vom Norden Deutschlands bis Norden Italiens. Die nächsten 3 Jahre werden ein bisschen ausufernder sein und dann auch ein bisschen, was Klimaprojekte betrifft, ein bisschen besser.
Welche Aktionen gab es jetzt 2025? Weil es gab ja unter anderem, du hast ja gesagt, Ulm ist für dich immer dann so ein bisschen der Knotenpunkt und du bist auch wieder hier durchgekommen und da konnten die Leute mit dir mitradeln. Welche Aktionen gab es auf dem Weg?
Auf dem Weg gab es eigentlich nichts, sondern nur direkt in Ulm eine Scheckübergabe am Münsterplatz an das Projekt Go Plant a Tree, die sich zur Aufgabe gemacht haben, jedes Jahr an die 400 Bäume an Ulmer Bürger und Bürgerinnen zu verschenken, um dem Klima, dem Stadtklima gerecht zu werden. Und da gab es dann auf dem Münsterplatz einen 5.000-Euro-Scheck in die Initiative.
Und wie viele Leute sind im Endeffekt bei dir mitgeradelt dann?
Also mitgeradelt ab Aalen und bis hierher waren es dann am Ende, glaube ich, so um die 30.
Ja.
Hört sich auch im Rahmen.
Ja, aber ist ja eine schöne Fahrradgruppe, ne?
Ja, das stimmt.
Da kann man sich dann auch ein bisschen unterhalten schon mal auf dem Rad.
Ja.
Gut, dann 2026. Wir arbeiten die Jahre mal so ein bisschen ab. South to North habe ich mir hier notiert.
Ja.
Das Ganze soll immer durch drei europäische Großregionen.
Genau, das war so die Grundidee, genau.
Genau. South to North, was ist geplant?
Vom Süden Italiens, also vom südlichsten Punkt Festland Italiens, immer auf dem Apennin entlang, zum höchsten Berg des Apennin, weiter zum südlichsten Punkt der Schweiz, dann Richtung Ulm und dann weiter bis zum nördlichsten Punkt Schottlands.
Ah, okay. Mhm. Das ist ja dann doch auch mal ein bisschen weiter jetzt.
Das ist als, ein bisschen weiter, genau.
Als die diesjährige Strecke.
Genau. Mehr Zeit zu planen und mehr Zeit, das Ganze zu organisieren als letztes Jahr.
Ja. Mhm. Wie weit bist du in der Organisation schon auch mit? Weil, wie gesagt, du hast ja gesagt, du willst vor Ort auch immer Aktionen haben, wenn sich's trifft. Ist da also, schon was geplant?
Also wenn jemand Klimaprojekte entlang dieser Strecke weiß, dann gerne eine Info an mich. Also ich hätte gerne irgendwas in Italien, Süditalien oder in Norditalien oder in Schottland. Keine Ahnung, es ist noch nichts in diese Richtung passiert bisher.
Okay.
Ja, wir sind da wieder mit der SWU ein Projekt zu planen wie 24, ein Trinkwasserbrunnen. In Ulm war das damals, dieses Mal ein Trinkwasserbrunnen in Neuem oder in Blaustein, mal gucken. Das ist das einzig bisschen konkretere Projekt für nächstes Jahr.
So, aber jetzt ist diese Tour natürlich schon auch ein bisschen anders. Also, wann genau findet die statt? In welchem Zeitrahmen?
Anfang Juni, Juni bis Mitte Juli.
Okay, ja, also Sommer natürlich dann. Ja. Aber trotzdem fährst du durch einige Breiten gerade durch. So, also, wir starten unten in Italien. Mhm. Da wird es relativ warm sein, vermute ich mal.
Ist
so, dann gehst du,
ja.
Dann musst du über die Alpen fahren. Mhm. Dann Richtung Schottland, da habe ich auch so das Gefühl, da ist noch irgendwo ein Ozean oder ein Meer dazwischen. Ne? Also wie packt man sowas?
Na, das Meer packe ich wahrscheinlich mit einer Fähre. Das wird der Ärmelkanal sein. Und ansonsten ist das Training, also durch das Tun, also je länger so eine Tour dauert, und das war bisher immer so, desto besser geht es mir eigentlich. Der Anfang ist immer das Schwierige. Wenn man dann erstmal die erste Woche hinter sich hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Auch wie dieses Jahr, da waren es jedes Mal so 200 bis 240 Kilometer jeden Tag. Am Anfang war es schwierig, am Ende war es gut.
Mhm. Also aber man merkt ja schon dann auch, dass das wahrscheinlich am Körper schon auch ein bisschen zehrt, oder? Wie bereitest du dich auf sowas vor? Weil es ist ja dann schon auch eine Extremsituation für den Körper, wenn er 50 Tage am Stück Sport machen muss, und zwar Sport in durchaus einer gewissen Leistung.
Ja, wie gesagt, es zehrt nicht unbedingt, sondern es trainiert eher, habe ich das Gefühl, also es wird von Tag zu Tag besser. Und vorbereiten tue ich mich so, wie ich Zeit habe, indem ich einfach viel aufs Rad setze, mich. Also, also ohne Trainingsplan und irgendwelche Strukturen, sondern wenn ich Zeit habe, setze ich mich aufs Rad, und wenn ich keine Zeit habe, dann nicht, sondern setze mich dann am ersten Tag der Tour aufs Rad.
Ja. Ja, trotzdem ist jetzt so eine Tour, geht lang.
Ja.
So, und jetzt, wenn du mal nur, ich sag mal nur, du bist irgendwie falsch eingepackt oben auf den Alpen und holst dir eine Erkältung.
Ja, das stimmt. Also das hat man natürlich nie auf dem Schirm. Also bisher hatte ich Glück, ich war nie krank. Bisher hatte ich Glück, ich konnte immer sitzen. Bisher hatte ich Glück, ich hatte keine Nackenprobleme. Bisher hatte ich Glück, ich hatte nichts an den Händen. Von daher...
Ein bisschen
Glück braucht es auch, klar.
Ja, dass es so bleibt. Ja. Weil das natürlich, aber was wirst du dann machen? Irgendwo unterkommen und das halt dann für die Tage unterbrechen?
Das würde ich mir wahrscheinlich dann überlegen, wenn es soweit ist. Aber entweder das, was du gerade gesagt hast, oder ganz unterbrechen oder weitermachen.
Also relativ spontan sind wir da unterwegs.
Genau.
so wie bei der diesjährigen Tour.
Genau, die relativ spontan stattfand. Genau.
Ja. Ja. Gut, also dann oben nach Schottland. Also. Auch eine spannende Tour. Jetzt gehen wir mal nach 2027.
Mhm.
West to East.
Genau.
Erzähl mir ein bisschen was über die
Startpunkt
Strecke.
Startpunkt ist schon ganz klar, und auch die Aktion dort. Dort gibt es eine NGO, die heißt Ocean Patrol, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Meere zu säubern, auch von Fischernetzen, die einfach so in den Meeren rumschwimmen, die Strände in Portugal zu säubern. Zwei Vertreter von dieser NGO waren auch dieses Jahr beim Einstein-Marathon, haben ihre Aktion und ihr Projekt vorgestellt. Dort wird der Start sein, dort bei denen, in nördlich von Lissabon, was gleichzeitig der westlichste Punkt Europas ist. Dort geht es also los, und dann geht es weiter durch ganz Spanien und Frankreich bis nach Ulm und weiter den ganzen Balkan runter nach Griechenland. Olympia als letzter Berg in dieser ganzen Kette von Bergen, die ich besteigen will, und dann nach Istanbul zum Ende. zum Abschluss der Tour.
Mhm. Olymp natürlich dann auch. Also da hast du dir auch so ein paar historische Sachen rausgesucht. Ist natürlich auch eigentlich, du machst dir ja, ich will jetzt, das, ein Urlaub doch, ist es natürlich ruhig. Nicht, ja, aber ja. Du suchst dir natürlich dann schon auch Punkte raus, wo jetzt andere sagen würden, oh, da gehe ich mal zum Urlaub hin und schaue mir das an.
Na, ich bin in der Lage, genau das zu verbinden. Also das sehe ich schon auch als Möglichkeit. Das macht schon auch Spaß, die ganzen Touren genau so rauszusuchen, wie es vielleicht auch privat machen würde, klar.
Ja. Ja. Und dann eben auch nicht nur Fahrradfahren, sondern du packst halt ein paar Berge dazwischen.
Genau, also so. Es soll jeder höchste Punkt von jedem ehemaligen, also von den ehemaligen jugoslawischen Staaten, also Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, soll jeweils der höchste Berg auch mit einfließen und auch in den Alpen auf dem Dachstein zum Beispiel liegt dann während dieser Tour.
Ja. Aber packst du dir dann da schon auch Sachen ein zum, oder suchst du dir irgendwelche Hütten raus oder so, weil so ein hoher Berg ist ja manchmal auch nicht in einem Tag bestiegen.
Nee, jetzt bei 60 drunter und drüber war ich auf der Zugspitze, auf dem Großglockner und auf dem Triglav, das sind die jeweils höchsten Berge von Deutschland, Österreich und Slowenien. Das war so ein Teil dieses Projektes, durch die drei Länder, durch die ich komme, auch jeweils den höchsten Berg zu besteigen. Und an der Zugspitze habe ich mich mit einem Freund getroffen, der mit mir dann da hoch ist, meine ganzen Sachen dabei hatte, der die ganzen Sachen dann wieder ins Auto gepackt hat, während ich weitergeradelt bin, zum Großglockner kam, mir wieder die Sachen dorthin gebracht hat, mit mir dort oben war und so. Also so organisatorisch muss halt ein bisschen was gemacht sein, weil ich kann nicht die Bergschuhe, den Steigeisen und alles mit auf dem Fahrrad mitnehmen.
Richtig, ja. Mhm. Das habe ich mich jetzt gefragt, weil und ist das praktisch dann auch der gleiche Vorgang, wenn du dann da eben in den Balkanstaaten unterwegs bist?
Genau, die Balkanstaaten, also die Berge, die, denke ich, gehen mit Turnschuhen und mit den Klamotten, die ich halt einfach so dabei habe. Aber wenn jetzt zum Beispiel Eigermönch oder Jungfrau bei einer der Touren mit dabei sein werden, dann brauche ich wieder die Unterstützung von den Dritten.
Ja. Okay, dann fahren praktisch also Leute mit dir mit.
Ja, oder beziehungsweise sie kommen dahin.
Für den genau. Zeitpunkt, ja. Aber das ist natürlich auch nochmal dann organisatorisch was anderes.
Und man braucht halt auch die Leute.
Ja, ja. Aber die hast du ja.
Die habe ich.
Da kannst du ja auf welche zurückgreifen.
Genau.
So, Endstation Istanbul. Das heißt, auch Städte sind dabei. Machst du dann hinten raus noch ein bisschen Sightseeing, einen Städtetrip? Oder?
Also ich glaube, ich schaue mir die Hagia Sophia schon an. Auf jeden Fall, ja. Klar. Ja, logisch. Sehr bevor gut. Ich dann mit dem Zug und dem Fahrrad im Zug wieder nach Hause fahre, schätzungsweise.
Okay, also ja. Dann Rückreise ist dann wieder, da kann man dann die Beine mal wieder hochlegen.
Genau, so habe ich es mir vorgestellt. Aber es sind ja noch 2 Jahre dahin.
Bis dahin. Wer weiß, vielleicht bekommst du durch die nächste Tour nochmal so Lust drauf, dass du die Strecke wieder zurückmachst. gut, 2028, das letzte Jahr. Dann hast du da 4 Jahre von dem Projekt durch und wenn wir 24 noch dazu rechnen, dann waren es ja eigentlich 5 Jahre hintereinander, in der du so eine Tour gemacht hast. East to West, auf was können wir uns da freuen?
Meine Vorstellung ist, dass der Ukraine-Krieg bis dahin vorbei ist und ich von irgendwoher aus der Ukraine dann Richtung Westen fahre, zum östlichsten Punkt Deutschlands, weiter über Ulm zum westlichsten Punkt Deutschlands und dann bis in die Normandie. Zum östlichsten Punkt Frankreichs. Zum westlichsten Punkt Frankreichs.
Ja. Ja. Also auch da wieder durch viele, viele Staaten durch. Kriegst du das, also hier mit, du hast 3 europäische Großregionen geschrieben. Ich will nur mal das kurz so ein bisschen einengen, was du damit genau meinst.
Also es gibt Südeuropa, Nordeuropa, Mitteleuropa, West-, Ost- und Südosteuropa. Und jeweils 3 sind bei jeder Tour dabei. Also dieses Jahr war ich kurz in Dänemark von Sylt aus, also Nordeuropa, Mitteleuropa und mit Italien in Südeuropa. Und nächstes Jahr, also 2027 sind es dann Südeuropa, Mitteleuropa und Osteuropa und Südosteuropa, also Südosteuropa, genau. Und 2028 sind es wieder 3 übergeordnete Regionen mit Osteuropa, Mitteleuropa und Westeuropa.
Ja. So, jetzt ist natürlich, finde ich, eine spannende Frage. Du bist da lange, lange unterwegs. Wie kann man das Ganze so ein bisschen verfolgen? Weil ich vermute jetzt mal, ein Kamerateam ist nicht
keins dabei. Nee, verfolgen am besten über, also ich glaube, am besten ist es über meinen Instagram-Kanal. Ich habe zwar auch jeweils einen Blog gehabt bei uns auf der Internetseite, der allerdings relativ spärlich von mir bedient wurde. Ich glaube, Instagram ist am besten.
Ja. Ja, okay, also Blog, du hättest, also praktisch, du hast ursprünglich die Vorstellung, dass du dich abends noch
genau, irgendwo hinsetzt und
kurz so ein bisschen über deinen Tag schreibst.
Aber das war sehr, sehr, was, wie sagt man, also es hat auf jeden Fall nicht geklappt.
Ja, ja. Also stattdessen lieber dann mal einmal vom höchsten Berg in Spanien oder
ein paar Bilder schicken und was dazu schreiben.
Genau. Ja, und dann dazu gucken, hier, ich war mit dabei.
Genau.
Sehr cool. Ja, sonst in Ulm wieder, wenn du hast jetzt gesagt, du kommst jedes Mal über Ulm. Sind da dann auch wieder so Mitmachaktionen geplant, dass die Leute mit dir mitfahren können?
Genau, das ist jedes Mal geplant. Also, dass man auf der Etappe nach Ulm und auf der Etappe von Ulm weiter dabei sein kann.
Mhm. Sehr gut. Dann will ich nochmal einmal auf die zwei weiteren Projekte eingehen oder beziehungsweise so ein bisschen die Klimaprojekte. Du hast sie beide schon genannt. Heute, die dir so ein bisschen am Herzen liegen, nämlich einmal Cool Running. Mhm. Gibt es jetzt auch eine 2.0-Variante davon? Was ist der Unterschied, warum Cool Running einmal so und einmal 2.0?
2.0, weil wir halt einfach jetzt einen Schritt weiter sind. Wir haben das 2019 angestoßen, soweit ich das weiß. Das war die erste Aktion. 2020 war dann kein Einsteinmarathon aufgrund Corona möglich. Da war man natürlich dann mit unserer Nachhaltigkeit schon sehr weit im Positiven, weil die meisten CO2-Ausstöße kommen einfach von den Läufern und Läuferinnen, die anreisen. Da waren wir also gleich auf der positiven Seite.
Genau, wenn man einmal kurz, du noch kurz erklären kannst, was eigentlich das Cool Running Projekt vorhat. Weil, also, ne, ich hebe es mal kurz vor, Laufveranstaltungen klimaneutral zu gestalten. Mhm. Aber wie kommt man da hin? Wie ist das? Und warum sind Laufveranstaltungen nicht klimaneutral?
Ja, weil drumherum halt relativ viel an CO2-Ausstoß passiert. Und wie gesagt, der meiste CO2-Ausstoß kommt aufgrund der Anfahrt von Läuferinnen und Läufern. Deswegen haben wir auch dieses Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, das umsonst ist an dem Wochenende, und andere Aktionen. Also wir versuchen einfach so klimaneutral wie möglich zu sein, und was nicht möglich ist, das wollen wir über dieses Cool Running und über Aktionen, wo wir dann irgendwelche Klimaprojekte unterstützen, ausgleichen.
Hast du schon Beispiele, wo ihr da jetzt aktiv wart, auch hier in der Region?
Naja, wir haben vor allem mit
Plan for the Planet.
Ja, genau, so heißen die. Mit denen haben wir jetzt insgesamt 20.000 Bäume gepflanzt. Die sind allerdings alle in irgendwo Mittelamerika, Mexiko, Nicaragua. Und irgendwie ist das so aus dem Sinn. Also wir wissen, dass es passiert ist, und wir können dem Partner auch vertrauen. Nichtsdestotrotz ist es doch lieber, wenn wir hier was planen. Allerdings kostet hier ein Baum halt unvergleichlich mehr, als wenn man da drüben einen Baum pflanzt. Trotzdem haben wir zum Beispiel zusammen mit der SWU ein Wäldchen gepflanzt in Erbach draußen, haben wir schon einige Pflanzaktionen gemacht und haben jetzt im dritten Jahr, wie ich vorher schon gesagt hatte, Go Plant a Tree unterstützt, die jetzt 3 Jahre hintereinander jeweils 400 Bäume ausgegeben haben für Privatgärten.
Dann sind wir bei Plant for the Planet, oder
ja.
Go Plant a Tree, wie du
sagst. Das sind zwei verschiedene Sachen.
Ja. Ich wollte auf Plan for the Planet eingehen.
Ja, genau.
Die gibt es seit 2007. Mhm. Ihr seid dabei seit 2021, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe.
Genau.
Die haben als Ziel, 1 Billion Bäume zu pflanzen. Mhm. Das sind nämlich genauso viel, wie auf der Welt Platz hätten.
Okay.
So. Bisher wurden 13,5 Milliarden gepflanzt. Ich finde, man kann sich es besser vorstellen. 1 Billion sind 1.000 Milliarden. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. 13,5 Milliarden gepflanzt in 193 Ländern. Mhm. So, du hast jetzt auch eben das als Ziel mit dabei. Ja, was möchtest du mit deinen Aktionen da noch da bewegen, dass das noch weiter vorgeht?
Dass es mit denen weitergeht. Also nee, das ist mir einfach zu weit weg. Also wir machen das zwar, aber man kann sich nicht so richtig damit identifizieren. Und 13,4 Milliarden Bäume? Weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sind 1.000 Bäume hier in und um Ulm lieber, wo man die Leute auch abholen kann und mitnehmen kann und jeder dann für sich selber wieder was tut. Also ich glaube, dieser Multiplikationsfaktor ist einfach für mich nachvollziehbarer, und deswegen sind mir Aktionen hier in der Region lieber, als irgendwo in Mittelamerika Bäume zu pflanzen, von denen man nicht weiß, wie oft die denn eigentlich gepflanzt werden oder beziehungsweise die Pflanzung verkauft wird.
Und das ist praktisch jetzt auch dann natürlich durch die Aktionen, willst du das nochmal ein bisschen ansteuern auch, dass hier in der Region mehr passiert. Auch
genau.
Natürlich dadurch, dass jede einzelne deiner Tour durch Ulm eben wieder durchgeht.
Und dass hier halt auch das Interesse am größten ist.
Ja, also damit man den Baum auch mal anfassen kann praktisch.
Nein, da auch das Interesse an mir am größten ist, weil ich halt die meisten Leute kenne.
Stimmt natürlich auch.
Ja. Also irgendwo in Südspanien interessiert es halt niemand, sondern der Südspanien radle ich halt dann, weil es halt einfach zu dieser Tour dazugehört und weil ich hier und von mir aus auch in der Region das Interesse am Klimaschutz wecken möchte. Ich glaube nicht, dass in Südspanien jemand deswegen einen Baum pflanzt.
Weil der Bernd da durchfährt ja, gerade. Genau. Ach, Bernd, guck mal.
Genau.
Ja, nee, aber das natürlich. Und ich glaube, dass da auch dieses Jahr und die nächsten 4 Jahre auch ganz, ganz viele Leute wieder mitmachen. Und hoffe es auch. Mhm. Weil es ist ja wirklich auch eine wichtige, wichtige Sache, die du da anstößt mit deinen Touren. Um das Ganze abzurunden, wollte ich dich mal fragen, ne? Wir sind ja hier schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Mhm. Ein Bernd Hummel, der sich vorbereiten muss auf diese Touren. Wie sieht denn bei dir Weihnachten aus? Wie viel Sport gibt es über Weihnachten bei dir?
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade relativ wenig Sport mache. Und wenn ich was mache, dann laufe ich halt zur Zeit. Und wie es kommt, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Also ich entscheide jeden Tag, ob ich jetzt zum Laufen gehe oder nicht. Ich habe keinen Trainingsplan, wenn du das meinst.
Das finde ich faszinierend, ja. Ne? Bei deinen den Leistungen, den du dann auf einmal im Sommer auch abrufen musst, dass du da eigentlich relativ locker immer an die Sache rangehst.
Also was ich jetzt schon als Fixpunkt habe, ist im März geht es für 10 Tage auf Mallorca, nach Mallorca, um dort die Radlsaison zu beginnen.
Das ist doch ein guter Punkt.
Ja, finde ich auch.
Auf Mallorca lässt sich's, glaube ich, gut radeln.
Ja, warst du noch nicht?
Ich war schon mal da, ich bin aber da noch nicht geradelt. Okay.
Doch, es ist eine schöne Radinsel.
Ja, nee, finde ich gut. Ja. Das nehme ich mir vor, da auch mal selber vielleicht dann rumzuradeln. Bernd, ich fand es mega interessant, deine Tour einmal nachzuverfolgen. Jetzt wissen wir alle, wo du dich in den nächsten 4 Jahren aufhältst, nämlich in ganz Europa. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinen Touren. Komm heil an. Erkälte dich nicht. Das haben wir ja gerade gesagt, dass das hoffentlich nicht mehr kommt.
Ich gebe mein Bestes.
Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, wie gesagt, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart auf dem Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio und ich wünsche besinnliche Weihnachten.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3